Ja, die Situation der Musikwirtschaft insgesamt und insbesondere im Veranstaltungsbereich ist dramatisch. Wir rechnen also mit Ausfällen bis zu 80%. Wir reden von einer Schadenssumme und der Forderung, 10% davon eben auch durch die öffentlichen Gelder auszugleichen in Höhe von 582 Millionen Euro. Das Warum erklärt sich ganz einfach. Sie können in einem Club oder bei einem Festival oder auch eben im Konzerthaus die Hygieneauflagen, sie können die erfüllen, aber dann sind keine Zuschauer, also Teilnehmer da. Stellen sich Bayreuth vor, da sitzt man eng zusammen, die Belüftungsanlage ist schlecht, oder stellen sich eine Clubsituation vor, da können sie schlecht, oder ein großes Festival, da können sie schlecht mit 1,5 Meter Abstand und mit Einbahnstraßen in der Zuwegung und im Abweg operieren. Und insofern befinden sich die Menschen, die das wirtschaftlich tragen, vor allem natürlich im Privatbereich, die befinden sich wirklich in einer dramatischen Lage. Ich habe in den vergangenen Wochen und Tagen viele, viele Gespräche geführt mit Veranstaltern, sei es jetzt im Bereich der populären Musik, sei es im Bereich der ernsten sogenannten E-Musik. Und ob es die Agenturen sind oder auch die Musikverlage, geht bis in den Musikhandel rein, zumindest in Instrumentenherstellern. Alle stehen vor der großen Frage und befürchten und wissen nicht, ob sie das Jahresende noch ohne Insolvenz überleben. Insofern ist die Lage wirklich dramatisch. Und jetzt, wo nochmal ein Konjunkturpaket geschnürt wird von der Bundesregierung, ist eben dieser dringende Appell an die Bundesregierung, diesen Bereich stärker nochmal in den Fokus zu nehmen mit Unterstützung und Hilfsmaßnahmen.
Wie auch gerade, haben Sie auch im offenen Notruf besonders auf die Notlage auch von Musikverlagen, Musikverwertungsgesellschaften und Labeln sind Sie eingegangen. Man könnte ja meinen, dass die Menschen während des Lockdowns zu Hause auch gerne Musik eben von diesen Verlagen oder von diesen Labels konsumiert haben. Wieso trifft die Corona-Krise trotzdem die Verwertungsgesellschaften, die Verlage und die Labels?
Naja, die Verwertungsgesellschaften, das hat natürlich einen zeitverzögerten Moment, aber wenn Musik nicht live aufgeführt wird, dann wird sie weniger gespielt, dann wird weniger komponiert, dann ist auch allein schon durch die nicht stattfindenden Aufführungen sind natürlich auch bei den Verwertungsgesellschaften horrende Einnahmenverluste zu erwarten. Das wird jetzt, wie gesagt, die sind jetzt aktuell natürlich nicht von der Insolvenz betroffen, aber das wird sich natürlich da auswirken, auch in dem, was sie ausschütten können. Und dann trifft es letztendlich wieder den einzelnen Musiker und die einzelne Musikerin, wenn eben die Ausschüttungen dann sich auch dementsprechend verringern. Insofern müssen wir nicht nur auf dieses Jahr gucken und auf die erste Überbrückungshilfen, sondern wir müssen vor allen Dingen auf das Jahr 2021 und, was noch wichtiger, 2022 schauen. Denn die große Sorge ist, dass bei der dramatischen Situation der Länder- und Kommunalhaushalte, die ja durch wegbrechende Steuereinnahmen jetzt auch in eine unglaubliche Schieflage kommen, dass das, was alles als sogenannte freiwillige Pflichtaufgabe zählt, und das ist nun mal leider die Kultur, da mag in den Landesgesetzen und Verfassungen stehen, was will. Wir wissen, dass die Kultur immer als Steinbruch benutzt wird, wenn es ums Kürzen geht, dass da überproportional gekürzt wird. Und das wirkt sich dann am Ende der Wertschöpfungskette sozusagen wieder auf die aus, die Musik herstellen, die Musik ermöglichen, die Musik veranstalten und natürlich auf die Menschen, die Musik machen. Und insofern ist das ein Teufelskreislauf, der ad eins durch unseren Notruf für die Musikwirtschaft durchbrochen werden soll und der eben auch nochmal das ganze Ausmaß macht, dass man nochmal deutlich werden lässt, dass die Musikwirtschaft eben auch nochmal eine unglaubliche Wertschöpfungskette ist, ein unglaublicher Kreislauf ist, wo Menschen dahinter stehen. Auch die ganzen Gewerke, die jetzt nicht auf der Bühne stehen, sondern die dafür sorgen, dass Menschen auf der Bühne stehen können, ja, auch die gehören dazu. Und wir müssen einfach deutlich machen, dass die Musikwirtschaft ein wichtiges Fundament für unsere kulturelle Vielfalt ist. Und wenn das wegbricht, dann werden wir eine Monokultur haben, die nur noch von kommerziellen wenigen Playern bestimmt ist. Das wird zu einer Verarmung führen ohne Beispiel. Und ich befürchte, dass wir diesen GAU bekommen werden, wenn es uns nicht gelingt, den nachhaltig zu durchbrechen, indem wir eben auch indem die Länderparlamente auch eine Selbstverpflichtung in ihren Ausgaben für die Kultur beschließen. Das war der Vorschlag, den ich jetzt gestern auch im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien bei der Anhörung vorgelegt habe, dass die Länder eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung eingehen für ihre Haushalte. Das kann man für 3 Jahre voraus machen. Und das wären die kritischen Jahre 21, 22, 23, dass ein Prozentsatz, ich sag mal als Vorschlag, der, den es jetzt sowieso schon in den Haushaltsansätzen gibt, in der Höhe den Prozentsatz festschreibt, dann wäre wenigstens die Kultur vor überproportionalen Kürzungen geschützt. Das heißt, kann auch in der Kultur gekürzt werden, wenn die Haushalte runtergefahren werden müssen, weil die Einnahmen wegbrechen, aber es wird dann wenigstens nicht überproportional passieren. Das ist sozusagen neben diesem Nothilferuf an die Bundesregierung jetzt aktuell, damit Strukturen nicht wegbrechen, sondern damit die Möglichkeit gegeben wird, dass Strukturen überleben können, ist das die Perspektive dann für 21, 22, 23, die Länder aufzufordern, die Länderparlamente vor allen Dingen sind da gefordert, diese Selbstverpflichtung einzugehen. Das geht haushaltstechnisch, nur macht das natürlich kein Parlament gerne. Bloß auf der anderen Seite hören wir immer in den Sonntagsreden, wie wichtig die Kultur für unser Land ist, für die Menschen, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für den Einzelnen, für einzelne Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Und dann muss das, was sonntags immer so schön raus erzählt wird, wie wichtig die Kultur ist, dann auch montags umgesetzt werden, sich im Montagshandel mal spiegeln. Und deshalb werden wir da jetzt auch nochmal eine politische Initiative in Richtung Ministerpräsidenten der Länder und an die Länderparlamente reingehen. Wenn diese Einigkeit besteht, die sonntags immer kolportiert wird, dann muss sich das eben auch in einem Sicherungsanker für die Kultur widerspiegeln.
Neben diesem Sicherungsanker wollen Sie auch ein Hilfsprogramm auf den Weg bringen, also eine tatsächliche wirtschaftliche Hilfe. Dort heißt es beispielsweise im offenen Notruf, dass es für Branchen wie diese Musikbranche eben keine maßgeschneiderten Lösungen gibt und dass sie entgegen anderer Branchen wenig Hilfe erhalten. Wieso ist das so und was sollte hier getan werden?
Ja, das ist natürlich, ich meine, schauen Sie sich an, was für die Automobilindustrie ja wahrscheinlich doch passieren wird, was da für Unterstützung geplant ist. Es gibt andere Bereiche, bin da gar nicht jetzt kompetent, das zu beurteilen, aber zumindest sehe ich die Bereitschaft, dass für bestimmte Branchen durchaus die Taschen geöffnet sind, ja, im politischen Raum, jetzt auch bei den Beschlüssen, die zu erwarten sind von der Bundesregierung. Und man verkennt dabei, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft insgesamt, die ja beim Bundeswirtschaftsminister resortiert und dazu gehört eben auch die Musikwirtschaft, rein vom Umsatz gesehen her ein sehr bedeutender Faktor in unserer Volkswirtschaft ist. Sie rangiert direkt nach der Automobilindustrie, noch vor der chemischen und den Finanzdienstleistern, was den Umsatz anbetrifft. Nur der Unterschied ist der, dass die meisten Unternehmen in der Musikwirtschaft zwar hohe Umsätze verzeichnen können, aber dass die Gewinnmargen sehr viel niedriger sind. Das heißt, für schlechte Zeiten ist da nichts bis wenig auf dem Konto. Und das betrifft natürlich insbesondere kleinere und mittlere. Aber selbst auch großen Konzertveranstaltern sind die Margen nicht so groß, dass die jetzt mit einem dicken Polster über diese Krise hinwegkommen können. Und Clubbetreiber zum Beispiel, ja, die bei denen haben sich sogar, weil eben auch das ein Saisongeschäft ist, jetzt gerade im ersten Vierteljahr dieses Jahres, das ist jedes Jahr so ein Minus, also nicht bezahlte Rechnungen angehäuft. Das heißt, wenn dieses Signal nicht kommt, dann wird die Kette der Insolvenzen schon im Sommer beginnen und dann nachher auch die größeren Unternehmen erreichen. Deshalb eben dieser Hilferuf, weil es wirklich eine dramatische Lage ist. Und man darf nicht vergessen, da stecken ja immer Menschen dahinter, für die das auch eine soziale Existenz ist. Und ich meine, wir verlagern, wenn da nichts passiert, die Folgekosten, die sich dann in den Sozialsystemen wiederum niederschlagen, mal ganz abgesehen von dem gesamten volkswirtschaftlichen Schaden und von den Schicksalen der einzelnen Menschen, die verlagern wir dann in die Sozialsysteme. Und deshalb ist Politik hier jetzt gefordert, wirklich auch ein Signal zu setzen in einer in einer wirklich ersten ordentlichen Überbrückungshilfe.
Und diese ordentliche Überbrückungshilfe, die schreiben Sie ja auch fest in diesem offenen Hilferuf. Sie fordern da ein Hilfsprogramm von insgesamt 582 Millionen Euro. Meine Frage ist jetzt noch, wie kommt denn diese Zahl genau zustande und wem soll denn das Geld am Ende des Tages tatsächlich zugutekommen?
Das soll all den Unternehmen in der Musikwirtschaft zugutekommen, die ihm jetzt nachweislich nicht sich aus eigener Kraft helfen können, die eben diese Unterstützung brauchen können, um zu überleben. Und die Zahl hat sich schlicht ergeben aus dem, was in diesem Jahr für Umsätze prognostiziert waren. Und davon sind das, von dieser Summe sind das 10%. Also das ist schon eine sehr geringe Prozentzahl. Das haben die Musikwirtschaftsverbände, die Dachverbände der Musikwirtschaft, die ja alle im Deutschen Musikrat Mitglied sind, haben das in einer Untersuchung errechnet. Und also ich persönlich muss sagen, ich habe sogar geraten, zu einem höheren Prozentsatz zu gehen, weil die Fixkosten, gehen wir mal vom Clubbetreiber aus, was die Miete ist, was Strom ist, was Verpflichtungen auch gegenüber dem Personal sind, die laufen ja weiter und die sind durch die 10% bei weitem nicht abgedeckt. Aber man hat sich eben gesagt, also wir wollen aus Gründen eben auch, dass man auf jeden Fall nicht sagen kann, wir liegen damit zu hoch, auf 10% gehen. Okay, ganz gedeckt wird nochmal dieses, was ich Ihnen hier an Dramatik aus der Musikwirtschaft erzähle, auch nochmal durch die Umfrage, die der Deutsche Musikrat im März gemacht hat, auch nochmal unterfüttert. Weil diejenigen, das waren auch zum Teil Einzelkünstler, Solokünstler, es waren aber auch Verbände wie zum Beispiel der VUT und andere, VDM, Verband der Musikschulen und so weiter, die diese Dramatik, die sich abgezeichnet hat und sich noch sehr viel mehr verstärken wird, weil eben die Puffer, die jetzt und die Möglichkeiten, ob es ein Solo-Selbstständiger ist oder eben auch kleine und mittlere Unternehmen, die sind jetzt auch inzwischen aufgebraucht. Das heißt, dieses Signal, es kommt etwas, das muss dringend kommen. Ich will aber auch unterstreichen, dass sich hier die Länder vor allen Dingen noch in der Pflicht sehe, gerade was die Solo-Selbstständigen anbetrifft. Denn der Bund hat, finde ich, sehr schnell reagiert. Erst mit dem 50 Milliarden Hilfspaket, das war das erste. Und jetzt noch mit weiteren diversen Maßnahmen. Gerade die Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat hier wirklich mit Feuer und Temperament und viel Erfolg diverse Hilfsprogramme aufgelegt. Hubertus Heil hat das Sozialschutzpaket vorgelegt. Da hat sich ja also wirklich eine Menge getan, aber das Musikleben ist so heterogen in seinen Ausprägungen. Also das, was wir als kulturelle Vielfalt in unserem Land immer preisen, das wird jetzt so ein bisschen zur Achillesferse, weil eben die Programme, die bisher bestehen, nicht für alles passen. Und wir brauchen wirklich maßgerechte Unterstützung und deshalb nochmal dieser Hilferuf.
Da lohnt sich natürlich auch, also beziehungsweise geht es ja aktuell auch viel darum, den entstandenen Schaden zu regulieren. Und dennoch lohnt sich ja auch jetzt schon ein Blick in die Zukunft. Solche Krisen wie Corona können ja immer wieder auftreten. Deshalb meine letzte Frage für das Gespräch. Was sollte denn Ihrer Meinung nach getan werden, um die Musikbranche vor einer erneuten, so verheerenden Krise, die ja immer wieder passieren kann, effektiv zu schützen?
Also da steht an erster Stelle die intensive Förderung der Forschung, der Studien, die wir schon haben. Ich denke mal an die Studie aus Freiburg oder die von der Charité, dass wir da weitergehen. Wie können wir die Hauptknackpunkte noch lösen, damit wir live erleben, und das meine ich live, nicht nur in Einzelhaft, sondern oder in irgendwelchen Plastikkabinen oder in irgendwelchen Autokinos, sondern wirklich live, heißt ja ganz analog vor Ort Musik erleben und gemeinsam teilen. Und diese Gemeinsamkeit unter Corona-Bedingungen herzustellen, das erfordert einfach noch mehr Forschung, damit wir noch Fragen beantworten können, die wir heute noch nicht beantworten können. Wie können wir in einem Club, in einem auf dicht gedrängten Raum, das ist nun mal so beim Clubleben, oder wie können wir ein Festival, Freiluftfestival, das kann man sich nicht mit 1,5 Meter Abstand vorstellen, wie können wir das wieder möglich machen? Dazu brauchen wir eine schnellere und intensivere Forschung, die unterstützt werden muss, um das weiterzugehen. Und eben auch für das große Problem der Innenräume, ob Konzerthaus, Opernhaus, egal, die Belüftungssituation ist schlecht in den meisten Häusern. Vor allen Dingen haben wir noch nicht die entsprechenden Filtersysteme. Bloß wenn Sie mal schauen, was in den Flugzeugen möglich ist, ich finde das sehr fragwürdig, aber zumindest ist das ja der offizielle Erkenntnisstand offensichtlich, dass man bei der Lufthansa sagt, dass Carsten Spohr sagt, wir haben so großartige Filter, die haben jetzt auch nochmal sogenannte HEPA-Filter eingesetzt, dass wir eine Reinluft haben, virenfreie Reinluft wie in einem Operationssaal. Deshalb besetzt die Lufthansa jetzt auch wieder alle Reihen und sogar die Mittelplätze. Ich finde das persönlich, da habe ich noch ein mulmiges Gefühl. Aber wenn das möglich ist, dann muss es doch bitteschön auch möglich sein, dass wir in Konzerthäusern auf eine andere Abstandssituation kommen. Natürlich immer unter Wahrung der Hygienekonzepte, das ist gar keine Frage. Also es darf nicht zur Gesundheitsgefährdung führen. Aber die Forderung ist, dass wir hier Filtersysteme dafür erforschen, was möglich ist, und dass dann dafür auch die öffentlichen Mittel bereitgestellt werden, damit die Konzertveranstalter die Institutionen, Häuser entsprechend umrüsten können, damit man mit einem richtigen Strömungsverlauf, wie es eben auch im Flugzeug ist, und mit einer geräuschemissionsgeschützten Umwälzung der Luft ermöglichen kann, dass Menschen wieder nebeneinander sitzen können und gemeinschaftlich Kunst und Kultur erleben können. Sonst werden wir, ich nehme nochmal das Stichwort Bayreuth, weil das besonders plastisch und anschaubar ist, da sitzt man auf engstem Raum, unbequem, ohne irgendwelche Klimatisierung und mit einer sehr schlechten Belüftung. Und die Ur-Wagner-Opern dauern bekanntermaßen noch ein bisschen länger. Also Bayreuth wäre sozusagen der Lackmustest, dass das wieder gelingt, dass wir auch, wenn erneut der Coronavirus sich verbreitet, selbst dort auch wieder Kultur erleben können. Das ist sicher sozusagen der Endpunkt dieser Forderung. Aber sonst werden wir Bayreuth nur noch als Museum erleben können. Und dieses Schicksal würde Bayreuth dann mit vielen anderen Konzerthäusern teilen. Und das wäre der Niedergang unserer kulturellen Vielfalt in unserem Land.